Also dieses Thema geht um Babylon ist gefallen. In den vorigen Vorträgen haben wir gesehen, wie Gott die Wahrheiten über Zeit gesammelt hatte und in einer Gemeinschaft hineingebracht hat. Und in der Endzeit kommt da eine Konfrontation mit einem System, welches die Bibel Babylon nennt. Also Babylon ist gefallen. Ich kann nicht zu einer Person sagen, Babylon ist gefallen und wie die Bibel sagt, kommt aus ihr raus, mein Volk, wenn ich nicht weiß, wer Babylon ist. Also Babylon muss identifiziert werden. In der Schrift lesen wir in Daniel Kapitel 5 von Vers 25, als das typische Babylon fiel. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Urfarsen. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Und Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und den Persern gegeben werden. Aber jetzt ist die interessante Frage, wieso steht da Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Wieso wird das Wort Mene wiederholt? Wie wir gesehen haben, Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Da waren also zwei Komponente, die zu Ende kamen. Darum ein Mene, Mene. Jetzt, wenn wir in der Geschichte forschen, dann sehen wir, dass zur Zeit des Falls Babylons war Belshazzar der König, der die Politik von Babylon betrieb. Aber er hatte einen Vater, der der eigentliche König war, Nabonides, und der hatte sich zurückgezogen und er war das Geistliche oder der geistliche Führer Babylons. Also er war mit der Religion verbunden. Da waren also zwei Teile, ein religiöser Teil und ein politischer Teil. Und beide sind, wie es steht da, zum Ende. Beide sind sie zu leicht befunden worden. In Offenbarung 18 lesen wir dann von einem geistlichen Babylon. In Kapitel 18, Vers 1, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Also das ist ein hebräischer Parallelismus. Der Vogel, die unreinen Vögel sind gleich den unreinen Geistern. Also dieses System Babylon ist ein gefallenes System. Es war also vorher vielleicht nicht gefallen, aber es ist jetzt gefallen. Und es beinhaltet Dämonen. Es ist also ein geistliches System. Also wer ist dieses Babylon? Denn es ist absolut notwendig, dass man weiß, wer Babylon ist und was man sich darunter vorstellt, denn man muss da herauskommen. Offenbarung 18, Vers 3, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Also dieses System Babylon hat verschiedene Eigenschaften. Die Könige arbeiten zusammen mit Babylon, also die Regierungen der Welt, Und sie hat auch einen Wein, den sie austeilt. Jetzt, Wein ist Lehre oder Doktrine. Und dieser Wein wird verbreitet und die Völker trinken diesen Wein. Sie haben also eine Vorstellung von Gott, weil es ist ein religiöses System, das falsch liegt. Und die Kaufleute, die Ökonomie ist auch beteiligt bei diesem System. Und dann sagt Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Es ist absolut notwendig, dass man dieses System verlässt. Sonst bekommt man die Plagen, die Urteile Gottes. Also, ich muss wissen, wer das System ist, sonst habe ich ein Problem. Vers 5, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also wir wissen, sie ist ein sündiges System. Also wir müssen wissen, was Sünde ist und dann können wir weiter sehen, was für ein System wir hiermit zu tun haben. Also was ist Sünde? Sünde ist Übertretung des göttlichen Gesetzes. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 3. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit. Und diese Gesetzlosigkeit hat zu tun natürlich mit Gottes Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Aber da gibt es noch eine andere interessante Definition und die finden wir in Jakobus Kapitel 2. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Jetzt, was heißt der Text? Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde. Im religiösen Sinne, Gott hat uns sein Wort gegeben. Und das Wort ist der Maßstab unserer Religion. Aber der Mensch hängt sich an Persönlichkeiten. Er hängt sich an eine Person. Was sagt diese Person zu diesem oder jenen? Und dann folge ich einer Person eher als Gott. Also wer sind diese Personen, die verkündigen und die Menschen akzeptieren, was verkündigt wird? Und die Bibel sagt, das ist Sünde. Wenn ich einen Menschen eher vertraue als Gott. Also vorsichtig. Jeder muss selber einen Entschluss machen, was Wahrheit ist. Offenbarung Kapitel 18, noch einmal. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Also die Übertretung des Gesetzes ist Teil Babylons und das ist Sünde. Und wenn man da mitläuft, und auf Menschen horcht, die sagen, dass das richtig ist, obwohl es gegen Gottes Gesetz ist, dann ist man Teil dieser Sünde. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also dieses System steht im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Offenbarung Kapitel 16 gibt uns mehr Information. Und die große Stadt wurde in drei Teile gerissen und die Städte der Heidenvölker fielen. Und Babylon, der Großen, dieser großen Stadt, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zorn gebe. Sie hat ihren Becher der Unreinheiten, der Übertretungen verteilt unter die Nationen und die Menschen so weit gebracht, um mit ihr da zu gehen. Und jetzt ist das Gericht da. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Also dieses System Babylon besteht aus drei Teilen. Und die Bibel definiert diese drei Teile als Drachensystem, Tiersystem und falschen Propheten. Und wir müssen wissen, wer sind diese drei Teile, denn wir können ja auch vielleicht Teil sein eines dieser Systeme. Und die Bibel sagt, trenne dich von diesen Systemen, damit du nicht Teil wirst von den Plagen. Also wer ist der Drache? Offenbarung Kapitel 12 sagt uns, wer der Drache ist. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Also hier ist der Geist, dieser unreine Geist, der die ganze Menschheit verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also ganz eindeutig, der Drachenteil Babylons ist Satan. Jetzt, wie kann ich Teil Satans Lehre sein? Ich muss also wissen, was lehrt Satan? Und was ist diese Lüge, die Satan verbreitet, die aufgenommen wird, entweder ganz und gar oder teilweise durch die Völker? Also wir wissen, Drachenreligion, Teufelsreligion, denn das System Babylon ist gefüllt mit unreinen Geistern. Was ist das? Was lehrt der Drache? Johannes Kapitel 8 sagt Jesus zu den Pharisäern, und ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also hier haben wir ein bisschen mehr Information. Dieser Teufel steht nicht in der Wahrheit. Er hat die Pharisäer auch verführt, indem sie seine Lehre höher achteten als die Bibel. Und wir haben eine Definition in der Bibel von Wahrheit. Und die Bibel sagt, dein Wort ist Wahrheit. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Gesetz ist Wahrheit. Also diese Definition zeigt uns, dass wenn dieser Teufel, dieser Satan, nicht in der Wahrheit ist, dann hat er keine Achtung vor Jesus Christus. Er hat keine Achtung vor dem Wort Gottes und er hat keine Achtung vor dem Gesetz. In Genesis 3, 1. Mose 3, Vers 4, lesen wir, was die Lehre der Schlange ist, des Satans. Und da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Also das ist eine Kerndoktrine oder Lehre des Satans. Ihr werdet sicherlich nicht sterben, die Unsterblichkeit des Menschen. Sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hier haben wir drei Lehren des Teufels. Die erste, die Unsterblichkeit des Menschen. Die zweite, dass der Mensch zu Gott wird. Und die dritte, dass der Mensch selber unterscheiden kann, was gut und was richtig ist. Und er braucht nicht Gott, um ihm zu sagen, was richtig und was falsch ist. Also ein selbstständiger Mensch, der ohne Gott alleine entscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Jetzt die Frage ist, dieses religiöse System, welches auch regiert über die Könige der Erde, also politische Systeme, und auch über die Wirtschaft, Dieses System hat diese Lehren. Jetzt, welches System hat diese drei Lehren? Oder haben einige Komponente vielleicht einen Teil dieser Lehren? Wenn sie auch nur einen Bruchteil davon haben, dann haben sie die Lehre des Teufels. Also, wer ist das Tier? Offenbarung Kapitel 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Jetzt Wasser in der Bibel sind Nationen und ein Tier ist ein politisches System. Also hier erscheint ein System, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Also hier ist ein System, das Gott lästert. Und wir haben alle die Komponente, die wir in Daniel Kapitel 7 haben, bei den Königreichen der Welt. Also wird es weiter beschrieben und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und wenn wir zurückgreifen auf Daniel Kapitel 7, der Panther war gleich dem griechischen Reich, also hat griechische Komponente. Seine Füße waren wie die eines Bären, wenn wir zurückgreifen auf Daniel 7, das waren die medopersischen Königreiche, die wurden gleich einem Bär gestellt. Also dieses System hat auch medopersische Eigenschaften und sein Rachen war wie ein Löwenrachen, das war das Symbol Babylons, also hat er babylonische Eigenschaften. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also die Macht hinter diesem System ist der Drache. Also die Lehren des Drachen müssen in diesem System gegenwärtig sein. Offenbarung Kapitel 17. Und einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also hier wird das gleiche System verglichen mit einer großen Hure. Eine Frau in der Bibel ist eine Kirche, eine abtrünnige Frau wird beschrieben, als eine Hure. Also hier sitzt dieses System, welches ein Kirchensystem ist, bei den Nationen, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Mit anderen Worten, die Könige haben mit ihr zusammengearbeitet und haben ihre Lehren aufgenommen. Und von deren Wein, Lehre, der Unzucht, die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also die falschen Lehren wurden durch die Völker aufgenommen. Und diese falschen Lehren kommen natürlich vom Drachen. Und wir haben gesehen, was seine drei falschen Lehren waren. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau, also ein Kirchensystem, auf einem scharlachroten Tier, politischem System, das voll Namen der Lästerung war, und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also ist das gleiche System, das wir in Offenbarung 13 hatten, dieses Konglomeratsystem, das wir in Daniel gefunden haben. Also die 7 Köpfe, wenn wir die Köpfe in Daniel Kapitel 7 zählen, dann sind da 7 Köpfe und die Tiere, die sind diesen verschiedenen Königreichen gleich und Eigenschaften von diesen Königreichen existieren in diesem Tier. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, also ein Prachtsystem. Haben wir ein religiöses System, welches ein Prachtsystem ist, wo die Farben Purpur und Scharlach gebraucht werden? Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Es gibt nur eine Kirchengemeinschaft, die offiziell die Frau mit dem Becher als Symbol gebraucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also sie ist ein System im Bündnis mit anderen Frauen, anderen Kirchengemeinschaft, aber sie ist die Mutter. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen. Es war also ein Kirchensystem, das verfolgt hat, die Menschen verfolgt hat für ihren Glauben, wenn es nicht im Einklang mit ihrem Glauben war. Und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Also hier haben wir ein Kirchensystem, das Macht ausübt über die Königreiche der Welt. Ein Kirchensystem, welches eine falsche Lehre verkündigt. Ein Kirchensystem, welches eine Frau mit Becher als Symbol hat. Und ein System, welches die falschen Lehren, die wir in 1. Mose gesehen haben, verbreitet. Jetzt, Martin Luther hat dieses System ganz deutlich geeignet. Hier ist ein Bild, das wir haben aus Martin Luthers Bibel. Das kommt von einem Holzschnitt. Und da haben wir dieses Tier mit den 7 Köpfen und die Frau, die auf dem Tier reitet, und die Könige der Welt, die vor ihr niederknien. Aber die Frau hat eine dreifache Tiara auf dem Kopf. Mit anderen Worten, er identifiziert sie als die katholische Kirche, das katholische System. Jetzt müssen wir uns fragen, diese drei Lügen des Teufels, sind die Teil der Lehre der katholischen Kirche? Und die Antwort ist traurigerweise ja. Das heißt nicht, dass die Mitglieder dieser Kirche das verstehen, aber als Lehre ist es im Katechismus aufgeschrieben. Also die katholische Lehre lehrt, dass der Mensch unsterblich ist. Ihr eigenes Enzyklopädie sagt, dass die Bibel das nicht sagt, aber dass sie es sagen. Sie lehrt also die Unsterblichkeit des Menschen und der Seele. Zweitens, dass der Mensch Gott sein kann. Wenn wir in dem Katechismus nachschlagen, dann lesen wir, dass die katholische Kirche behauptet, und das kann man nachlesen, auf ihrer offiziellen Seite im Katechismus, dass Jesus Christus Mensch wurde, damit der Mensch Gott werden kann, damit wir Götter werden. Also die zweite Lüge ist eine Lehre der katholischen Kirche. Und die dritte Lehre ist, dass der Mensch selber entscheidet, was richtig und was verkehrt ist. Und die katholische Kirche gebraucht als Maßstab für moralische Dinge das Naturgesetz. Und das Naturgesetz beruht sich auf griechische Philosophie. Und nach diesem entscheidet der Mensch selber, was gut und richtig ist und was falsch ist. Braucht also nicht die Bibel dazu. Und wenn dieses Naturgesetz nicht im Einklang mit der Bibel ist, dann steht das Naturgesetz nach ihrer Lehre über die Bibel und sie können die Gesetze Gottes ändern. Also hier haben wir ein System, das total stellvertretend ist für die drei Lügen, die wir in 1. Mose gesehen haben. Hier steht geschrieben in diesem Artikel, denn da stehen alle seine Bullen und Bücher, Martin Luther schreibt vom Papst hin, worin er brüllt wie ein Löwe, babylonische Lehre, dass kein Christ selig werden könne, er sei denn ihm gehorsam und untertan in allen Dingen, was er will, was er sagt, was er tut. Dies Stück zeigt gewaltig, dass er der rechte Endchrist oder Wiederchrist ist, der sich über und wider Christus gesetzt und erhöht, weil er die Christen nicht selig sein lassen will ohne seine Gewalt, welche doch nichts ist von Gott, nicht angeordnet noch geboten. Also Martin Luther hat dieses System identifiziert. Zuletzt ist es nichts als eitel Teufel, da er seine Lügen von Messe, Fegefeuer, Klosterei, eigenen Werken und Gottesdienst, welchen denn das rechte Papsttum ist, treibt über und wider Gott, verdammt, tötet, plagt alle Christen, die solchen seinen Gräuel nicht über alles heben und ehren. Also das ist, was Martin Luther gelehrt hat, und die Eigenschaften sind genau zupassend auf das Papsttum. Hier ist noch ein Holzschnitt, der in der Bibel Martin Luthers war. Da sind die zwei Zeugen. Und da vor ihnen ist der Drache, der sie versucht zu vernichten. Und in der ersten Bibel hatten sie dann diesen Holzschnitt von der dreifachen päpstlichen Krone auf diesen Tier. Und einige der Fürsten haben da Einspruch erhoben. Also in der nächsten Ausgabe war diese Krone weg und es war eine normale königliche Krone. Martin Luther hat natürlich gedacht, dass das nicht in Ordnung ist, dass diese Bibel jetzt hier geändert ist, in diesem Holzschnitt. Der Künstler war Lukas Cranach, und als die neue Übersetzung dann kam, hat er es wieder geändert und hat dafür gesorgt, dass die dreifache Krone noch größer wurde. Wie wir hier in diesem Bild sehen, jetzt haben wir eine massive dreifache päpstliche Krone auf dem Haupt des Tieres. Also ganz eindeutig, die Reformation hat gesagt, das ist Papsttum. Ja, und Christoph Walter, ein Korrekturleser und Drucker, hat gesagt, dass Martin Luther war ganz eng verbunden bei diesen Holzschnitten und was in seine Bibel dann als Bilder übertragen wurde. Also das Tier, das System Katholizismus. Drachenlehre, irgendein System, welches diese drei Lehren verkündigt. Derjenige, der es als Doktrine verkündigt, war Katholizismus. Und dann kommen wir zum falschen Propheten. Offenbarung 19. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat. Also der falsche Prophet ist bekannt für Zeichen und Wunder. Durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig ins Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also hier haben wir das dritte System, nämlich den falschen Propheten, der tut Zeichen und Wunder und der bereitet ein Bildnis des Tieres vor. Mit anderen Worten, etwas, was dem ersten Tier gleich war. Jetzt das erste Tier war eine Vermischung von staatlicher und kirchlicher Macht, der die Doktrinen auf die Völker aufdrang. Und jetzt haben wir ein System, das gleich wirken wird, also auch wieder versuchen wird, Staat und Kirche zusammenzubringen, aber dann diese falschen Lehren verbreiten werden, durch Zeichen und Wunder sie prominent machen, also Drachenkomponente mit einschließen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, also nach diesem ersten päpstlichen Tier. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Also hier war noch ein politisches System mit Lamm-Eigenschaften und es würde reden wie der Drache. Wir wissen ja, was der Drache lehrt. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also dieses religiös-politische System, das entstehen würde, welches auch religiös war und sogar lammähnlich, christlich mit anderen Worten, würde endgültig wie ein Drache reden. Also die gleichen Eigenschaften wie der Drache hatte, die werden wieder verkündigt werden. und sie werden erzwungen werden. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herablassen lässt vor den Menschen. Feuer im Himmel wird verglichen in der Bibel mit Heiligen Geist, als die Jünger damals sich sammelten und warteten, kam der Heilige Geist auf sie wie Feuerzungen. Also ein falscher Heiliger Geist, der die Menschen dazu treibt, das erste Tier zu würdigen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Es ist also ein verführerisches System, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Sollen ihm also gleich werden. Also dieser Begriff, falscher Prophet. Der Begriff falscher Prophet kann sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Gruppierungen angewandt werden, also Institutionen. Ein falscher Prophet kann ein System sein, kann eine Person sein, kann aber auch ein System sein. So in den Tagen vor dem Protestantismus gab es weitgehend nur einen falschen Propheten als Institution, nämlich Rom. Als der Protestantismus sich dann in verschiedene Teile aufspaltete und den gleichen Geist der Verfolgung gegen jene an den Tag legte, die sich von ihnen unterschieden, ganz wie Rom es getan hatte, traten viele falsche Propheten auf. Und Jesus warnte ja vor diesen falschen Propheten. In Matthäus 24 sagt Jesus in Vers 11, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Das sind also etablierte falsche Propheten, Institutionen, die auftreten als falsche Propheten. Jetzt, wenn wir sehen, wie viele protestantische Gruppierungen da sind, dann sind da viele, die lehren, dass der Mensch unsterblich ist, dass das Gesetz nicht mehr wichtig ist. Und von der Heilslehre weichen sie auch ab, weil sie haben ja unterschrieben, dass sie es so sehen, wie Rom es sieht, obwohl Rom nicht erst glaubt, dass Christus für uns gestorben ist. Er ist für uns gestorben, sagt die Bibel. Aber sie sagen, nein, er ist gestorben, aber nicht für uns. Und darum haben sie ja das Fegefeuer, wo der Mensch für seine eigenen Sünden, die vergebenen Sünden, noch bußen muss, damit er gereinigt wird. Aber die Bibel sagt, Christus hat die Sünden auf sich genommen. Also wenn man unterzeichnet, dass man sich einig ist mit Rom, was die Gerechtigkeitslehre oder die Rechtfertigungslehre betrifft, naja, dann hat man eben eine falsche Lehre. Und darum warnt Johannes im 1. Johannes 4, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Heute gibt es tausende protestantische Gruppen, die diese Lehren verkündigen, obwohl sie nicht biblisch sind. Jeremia 51 sagt der Prophet, wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es! Also damals war da ein Ruf, komm aus dem babylonischen System heraus. Und in der Endzeit ist da wieder ein Ruf, komm aus dem babylonischen System heraus. In Offenbarung 19, Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat. Und beide werden sie vernichtet werden im Feuersee. Also wir sollen nicht Teil werden dieses Systems. Das geht also um den Willen Gottes. Wir haben den Willen Gottes und wir haben den Willen des Menschen, wo der Mensch selber entscheidet, was richtig ist und er stört sich nicht über, was Gott sagt. In Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Markus 3, Vers 35, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Epheser 6, Vers 6, nichts mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also, wenn ich nicht Teil von Babylon sein möchte, dann muss ich den Willen Gottes tun. Und den finde ich nur in der Bibel. Hebräer 10, Vers 36 sagt auch, diejenigen, die den Willen Gottes getan haben. 1. Petrus 2, 15, der Wille Gottes. 1. Petrus 3, 17, der Wille Gottes. Darum geht es. Und wo finde ich den? Ich finde den in der Bibel. Und so haben wir 1. Johannes 2, 17, Römer 2, 7, Jakobus 3, 8, die sagen alle das Gleiche. So, was ist das Gegenteil vom Willen Gottes? 2. König 17, Vers 13. Ja, wenn der Herr gegen Israel und Juda durch alle Propheten und durch alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, jetzt müssen wir gut aufpassen, kehrt um von euren bösen Wegen, also Gutes tun, Böses tun, und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe. Also Böses tun ist sich gegen Gottes Gebote wenden und die Satzungen Gottes, die in der Bibel sind, zu verachten. Ezekiel 20 gibt uns eine Erklärung, warum das Volk Gottes damals in Gefangenschaft ging. Vers 6. Eben an jenem Tag, als ich ihnen schwor, sie aus dem Land Ägypten hinauszuführen in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte und mit Milch und Honig fließt und das eine Zierde vor allen Ländern ist, da sprach ich zu ihnen: Jeder werfe die Gräuel weg. Jetzt, was sind die Gräuel? Die er von seinen Augen hat, und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens. Ich, der Herr, bin euer Gott. Sie aber waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner von ihnen warf die Gräuel, die er vor seinen Augen hatte, weg, und die Götzen Ägyptens gaben sie nicht auf. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen Zorn an ihnen zu verstrecken, mitten im Land Ägypten. Und ich gab ihnen meine Satzungen und verkündigte ihnen meine Rechtsbestimmungen. Also wiederum geht es um das Gesetz. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie walteten nicht nach meinen Satzungen, sondern verwarfen meine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Und meine Sabbate entheiligten sie sehr. Also das Gesetz, das haben sie abgelehnt. Und die Sabbate hielten sie nicht. Diese beiden Dinge. Und in der Endzeit wird es genau das Gleiche sein. Es geht um die Gebote Gottes. Wer setzt den Maßstab? Der Mensch oder Gott selber? Und insbesondere auch um den Sabbat. Weil sie meine Rechtsbestimmungen verworfen und nicht nach meinen Satzungen gelebt hatten, auch meine Sabbate entheiligt hatten, weil ihr Herz nur ihren Götzen nachging. Also wenn wir nicht tun, was Gott sagt, dann haben wir einen anderen Geist und wir haben einen anderen Gott. Vers 19, ich, der Herr, bin euer Gott, wandelt in meinen Satzungen und befolgt meine Rechtsbestimmungen und tut sie. Vers 21, aber die Söhne waren widerspenstig, die Kinder also auch. Sie wandelten nicht nach meinen Satzungen, befolgten meine Rechtsbestimmungen nicht. Also das ist der springende Punkt und so wird es auch am Ende sein. Wie wichtig ist das Gesetz? Jetzt hier ist ein amerikanischer Politiker, ich denke, das ist ein recht intelligenter Mensch, spielt eine große Rolle. Sogar Donald Trump will ihn in seinem Gremium einladen als einen der Rechtsgelehrten, die ihm beistehen sollen. Und der heißt Trey Gowdy. Der hat eine Ansprache gehalten im Haus, wo er die Wichtigkeit des Gesetzes bespricht. Und ich dachte, das war faszinierend, denn er behauptet, wenn man das ganze Gesetz nicht hält, dann führt das zu Gesetzlosigkeit. Und wenn eine führende Macht das Gesetz nicht richtig einordnet, dann führt es auch zu Abtrünnigkeit und Anarchie. Und seine Lehre und seine Rede war so gut, dass ich sie hier mit eingebaut hatte. So, hier sind die Eigenschaften von Trey Gowdy, seine Position. Man kann lesen, was er da alles tut und in welchen Komiteen er gedient hat. Eine recht prominente Persönlichkeit in der amerikanischen Politik. Und hier ist, was er gesagt hat.
South Carolina wird 5 Minuten angehört.
Danke, Hohes Haus. Das Thema dieses Falles schließt tatsächlich sogar die Existenz dieses Hauses ein. Das Gesetz ist der Grund, warum wir existieren. Wir existieren nicht, um Ideen oder Vorschläge zu verabschieden. Wir machen Gesetze, damit geht Hand in Hand, dass wir erwarten, dass diesem Gesetz Geltung verschafft wird, es respektiert und ausgeführt wird. Und das tun wir, weil das Gesetz der Kleber ist, welches dieses Land zusammenhält. Wir haben keine vereinendere oder gleichmachendere Kraft. Sie lässt die Reichen die Armen respektieren und erlaubt den Machtlosen, die Mächtigen herauszufordern. Versuche, das Gesetz zu untergraben, Herr Vorsitzender, egal aus welcher Motivation heraus, steht der Gesellschaftsordnung entgegen. 2014 erklärte Präsident Obama eigenmächtig, dass gegen fast 5 Millionen ungesetzliche Einwanderer Maßnahmen ausgesetzt würden, unter der Definition eines fast folterähnlichen Zustandes, nach Ermessen der Staatsanwaltschaft. Ich kann nicht anders, aber das Wort Ermessen bedeutet, manchmal sagt man ja, manchmal sagt man nein. Aber natürlich sagt die Regierung nie nein. Das Gericht fand kein einziges Mal, bei dem die Regierung nein sagte. Herr Vorsitzender, das ist kein Ermessen der Staatsanwaltschaft, das ist Gesetzlosigkeit. Und Ihnen mag gefallen, was der Präsident tat. Aus dem, was einige Redner gesagt haben, entnehme ich, dass es Ihnen gefallen hat. Und Sie hoffen vielleicht, dass die Handlung des Präsidenten Gesetz war. Sie können sich das wünschen, Herr Vorsitzender. Sie wünschen sich vielleicht, dass die Demokraten, als sie für 2 Jahre Senat und Weißes Haus kontrolliert haben, dass sie damals einen Finger gerührt hätten für eines dieser Dinge, über die sie heute Morgen geredet haben. Sie mögen sich das alles wünschen. Sie mögen sich wünschen, dass jenen all diese grandiosen politischen Pläne, über die von der anderen Seite gesprochen wurde, wichtig genug gewesen wären, daraus ein Gesetz zu machen, als sie in der Lage dazu waren. Aber tatsächlich taten sie es nicht. Und jetzt wissen sie, dass ein Mensch kein Gesetz macht in einer Republik. Sie wollen vielleicht in einem Land wohnen, in dem ein Mensch das Gesetz macht. Aber das wäre wohl nicht dieses Land. Sie müssten sich dann nach einem anderen umsehen. Und auch der Präsident weiß das. Denn er hat mehr als 20 Mal gesagt, Herr Vorsitzender, dass er genau das nicht tun könne, was er schließlich tat. Seine Macht änderte sich nicht, das Gesetz änderte sich nicht. Das Einzige, was sich änderte, war die Politik. Wir hätten es kommen sehen müssen, Herr Vorsitzender. Er warnte uns, dass er das Haus des Volkes nicht brauche, dass er es mit oder ohne den Kongress tun würde. Und viele von Ihnen haben Beifall geklatscht, als er das gesagt hatte. Und viele von Ihnen haben geklatscht, weil viele von Ihnen von der Nichtumsetzung des Gesetzes heute profitieren. Aber morgen wird es anders sein. Morgen ist fast da und morgen wird es anders sein, denn morgen werden Sie schreien nach einer Umsetzung des Gesetzes. Morgen werden Sie von den anderen wollen, dass diese das Gesetz befolgen. Herr Vorsitzender, wir sind heute hier, weil diese Regierung gegen ein Gesetz verstoßen hat und sie beeilt sich, anderen zu erlauben, ebenfalls gegen ein weiteres Gesetz zu verstoßen. Die Regierung hat ihren Einspruch verloren, also sind wir hier vor dem obersten Bundesgericht. Herr Vorsitzender, der Kongress hat die Exekutive dazu gebracht, im Bereich von Verfassungsgegnern tätig zu werden. Heute ist es eine Einwanderung, morgen wird es ein anderes Gesetz sein und eines Tages, das sage ich besonders zu meinen Freunden auf der anderen Seite des Ganges, eines Tages wird Ihre Partei vielleicht nicht mehr am Hebel der Macht zur Durchsetzung von Gesetzen sitzen. Eines Tages wird vielleicht ein republikanischer Präsident entscheiden, dass ihm oder ihr ein Gesetz nicht gefällt und es versäumen, das Gesetz anzuwenden. Länger als 2 Jahrhunderte, Herr Vorsitzender, war das Gesetz wichtiger als irgendein politisches Thema, wichtiger als irgendeine Wahl, offen gesagt wichtiger als irgendjemand von uns. Es bindet uns zusammen und verkörpert die Tugenden, die wir hochhalten, sowie Fairness, Gleichheit, Gerechtigkeit und Gnade. Unsere Verehrung für das Gesetz drückt sich in dieser Frau mit den verbundenen Augen aus, die eine Waage und ein Schwert hochhält. Durch die Binde vor ihren Augen konzentriert sie sich völlig auf das Gesetz. Aber ich möchte, dass Sie etwas verstehen, Herr Vorsitzender. Wenn einmal die Binde wegrutscht, dann ist sie für immer weg. Sie mögen sie vielleicht wieder anbringen wollen, aber es wird immer so bleiben. Denn sobald Sie das Gesetz entkräftet haben, schiebt man das gute Gesetz beiseite. Sobald Sie sich entschieden haben, dass einige Gesetze es wert sind, umgesetzt zu werden und anderes nicht wert sind, sobald Sie sich entschieden haben, dass einige Gesetze es wert sind, befolgt zu werden und andere nicht, haben Sie das, was wir Gesetz nennen, entkräftet. Sie haben es für immer entkräftet. Aber lassen Sie mich etwas erläutern. Ich sage, Herr Vorsitzender, es braucht keinen Mut, ein Gesetz zu befolgen, was einem gefällt. Dazu braucht man keinen Mut, ein Gesetz zu befolgen, das einem gefällt. Was jedoch Mut braucht, was uns anders macht, ist sogar das Gesetz zu befolgen, das wir nicht mögen. Und dann bemühen wir uns, es zu verändern, auf legalem Weg. Das macht die Macht und die Unbeflecktheit des Gesetzes aus. Aber wenn es einmal ausgesetzt und in den Augen der Bürger entkräftet ist, wie sollte man seine Befolgung erwarten können? Herr Vorsitzender, das sage ich als Schlussgedanken. Im Eid der Staatsbürgerschaft, den wir von jedem neuen Staatsbürger einfordern. Kann ich noch 45 Sekunden haben?
Dem Gentleman werden noch 2 Minuten gewährt.
Danke, Herr Vorsitzender. Im Eid der Staatsbürgerschaft, den wir von jedem neuen Staatsbürger einfordern. Und ich denke, der Vorsitzende weiß das schon, wie vielleicht auch einige meiner Kollegen auf der anderen Seite. In diesem Eid wird an 5 verschiedenen Stellen Bezug zum Gesetz genommen. An 5 verschiedenen Stellen wird also Bezug genommen auf das, was wir das Gesetz nennen. In genau jedem Eid also, den wir von neuen Staatsbürgern einfordern. 5-mal in einem einzigen Abschnitt. Herr Vorsitzender, viel Erfolg bei der Erklärung, warum Neubürger das Gesetz befolgen sollten, wenn es die an der Macht nicht müssen. Viel Erfolg bei der Erklärung des Unterschieds zwischen Anarchie und dem völligen Versagen bei der Anwendung eines Gesetzes, einfach weil es Ihnen nicht gefällt. Viel Erfolg dabei, den nächsten Präsidenten daran zu hindern, ein Gesetz zu ignorieren, das ihm oder ihr missfällt, wenn der Präsident sich aussuchen kann, welche Gesetze ihm gefallen und wir es genauso machen können. Dann haben Sie genau das untergraben, was uns alle verbindet. Seien Sie also vorsichtig, was Sie heute tun. Es wird bald ein Morgen kommen. Damit möchte ich schließen.
Jetzt, wenn ein weltlicher Politiker das Gesetz so hoch achtet, dann wie soll Gott über sein Gesetz denken? Das müsste der Mensch sich mal fragen. Also im Mittelalter, die Staatskirchen haben sich verbunden mit dem Staat. Und die Lehren wurden vom Staat unterstützt. Und dieser Gedanke existiert bis zum heutigen Tag, wo Menschen, die, den moralischen Verfall sehen, denken, naja, was können wir dran machen? Vielleicht muss der Staat und die Kirche zusammenarbeiten, um gegen diesen Verfall zu arbeiten. Im 2. Petrus Kapitel 2 steht geschrieben, denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie gekannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Wenn sie mit anderen Worten Menschenlehren folgen, dann kehren sie ihren Rücken auf Gottes Gesetz und zwingen die Leute, um ihre Lehren eher als Gottes Lehren als Wahrheit anzunehmen. Und Protestanten heute glauben, dass das Papsttum nicht mehr so wie im Mittelalter war. Das Papsttum hat sich geändert. So behaupten sie. Also die alten Streitpunkte werden schon als überholt beiseite gelegt. Der Papst ist nicht länger der Antichrist. Dieser ist ein zukünftiger Jude, der über alle regiert und der nicht mit einer entrückten Kirche zu tun hat. Also das ist die Philosophie, die heute in der Welt besteht. Die Moralität Gottes ist überholt und heute haben wir soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl und das sind die Kriterien, die bestimmen, was der Mensch nötig hat, nicht Gottes Gesetz. Wir haben hier ein Zitat und das liest: Der Protestantismus blickt mit Wohlwollen auf dieses System und intronisiert es. Er legt die rechtfertigende Macht Christi für Gesetzlosigkeit beiseite und macht sich bereitwillig die moralische Alternative des Mannes der Sünde zu eigen. Gleichzeitig versucht die Anarchie, jedes Gesetz beiseite zu schieben, nicht nur das Göttliche, sondern auch das Menschliche. Die Zentralisierung von Reichtum und Macht, die weitreichenden Zusammenschlüsse, um wenige zu lasten, von vielen noch reicher zu machen, der Zusammenschluss der ärmeren Klassen, um ihre Interessen und Ansprüche zu verteidigen, der Geist der Unruhe, des Aufruhrs und Blutvergießens, die weltweite Verbreitung derselben Lehre, die zur Französischen Revolution führten, alles zielt darauf ab, die ganze Welt in einen ähnlichen Kampf zu verwickeln, der Frankreich erschüttert hat. Das kommt von dem Buch Education. Und genau das sehen wir heute in der Welt. Wir haben diese gewaltigen Unruhen in der Welt, die Bewegung der Gelbwesten in Europa, der Krach zwischen den Parteien in Amerika, in Deutschland nach Gemeindedienstberichtung des Bundesverfassungsschutzes nahm Recht Gewalt 2018 gegenüber 2017 mit 17% zu. Also Gewalt ist allgemein in der Welt heute. Bei einem Empfang zum 100. Geburtstag des Volkbundes Deutschland, Kriegsgräberfürsorge, sagte Steinmeier am Montag, wenn heute die Repräsentanten unserer Demokratie, allen voran die Ehrenamtlichen, wenn Bürgermeister und Kommunalpolitiker beschimpft, bedroht und tätlich angegriffen werden, dann ist unsere Demokratie in Gefahr. Also überall haben wir diese Unruhen. Noch ein Zitat. Satan hat ein großes Bündnis, seine Kirche. Christus nennt sie die Synagoge Satans, weil seine Mitglieder Kinder der Sünde sind. Diese Mitglieder der Kirche Satans sind schon beständig am Werk, um das göttliche Gesetz loszuwerden und den Unterschied zwischen Gut und Böse zu verwischen. Satan wirkt dabei mit großer Macht und in und durch die Kinder des Ungehorsams, um Verrat und Abfall als Wahrheit und Loyalität ins Licht zu rücken. Und jetzt bewegt die Macht seiner satanischen Inspiration seine menschlichen Handlanger, die große Revolution gegen Gott zu vollziehen, die im Himmel ihren Anfang nahm. Zu dieser Zeit soll die Gemeinde ihre schönen Kleider anlegen. Christus, unsere Gerechtigkeit. Also der biblische Maßstab gegenüber dem menschlichen Maßstab. Es handelt sich um klare, entschiedene Unterschiede, die wiederhergestellt und in der Welt als Beispiel gezeigt werden sollen, indem sie die Gebote Gottes und den Glauben Jesu emporhält und nicht Naturgesetz nach römisch-katholischer Lehre und Sozialtheologie. Die Schönheit der Heiligkeit soll in ihren ursprünglichen Glanz erstrahlen, als Gegensatz zu Missgestalt und Dunkelheit der Treulosen, die gegen das Gesetz Gottes rebelliert haben. Im Charisma News lesen wir, der Papst und leitende Imam unterzeichnen Vertrag, der uns zu einer Weltreligion drängt. Also Babylon muss gesammelt werden. Alle Glaubensgemeinschaften unter einer Decke mit einem Geist, eine Lehre und einen Führer. Und somit werden diese Verträge unterschrieben und diese Verträge nach diesen Berichten, die hier stehen, müssen dann in alle Schulen eingeführt werden und der Mensch muss umgelehrt werden. Er soll neu gemacht werden. Als vor kurzem Notre Dame in Frankreich diese Tragödie erlebte und das ganze Dach fast einkrachte, da wurde gedacht, ja, wie können wir das wieder aufbauen? Wie soll das sein? Und es gibt Architekten, die schlagen jetzt vor, ja, wir müssen das neue System mit hineinbringen. Vielleicht muss da eine islamische Minarett eingebaut werden, damit wir dadurch zeigen, dass die Religionen eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Und es ist faszinierend, was die Zeitschriften darüber zu sagen haben. Also hier sind Vorstellungen von einer Minarett auf diesen Gebäuden, damit wir einen Chrislam auszeichnen. Und natürlich Macron, der dahinter steht, ist ausgebildet in den Jesuitenschulen der Welt. Er hat eine sehr gute Beziehung mit dem Papst und hat Audienzen, die stundenlang dauern, mit dem Papsttum. Und arbeiten diese Mächte, um eine Agenda zu fördern? Gleichzeitig, als es in Frankreich brannte, brannte auch die Al-Aqsa-Moschee. Und es ist interessant, dass die Menschen sagen, wir müssen diesen Krach zwischen den Religionen müssen wir beenden, wir müssen uns zusammenschließen. Wir haben ja alle ein Ziel, wir haben ja alle eine Religion, denselben Gott, den gleichen Gott. Die Welt trauerte, als Notre Dame brannte. Aber einige sahen es als Gelegenheit, Frankreich wieder katholisch zu machen. Überall in der Welt ist da Gewalt zwischen Religionen. In Christchurch hatten wir diese Person, die einfach losbrannte auf unschuldige Leute. Und somit soll dieser Hass beschlichtet werden, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir alle in Einheit verkündigen, dann sollte dieses Problem doch eigentlich verschwinden können. Sri Lanka schweigt für die Opfer des Terroranschlages. Der Kampf zwischen den Religionen muss ein Ende finden. Wenn sie sich zusammenschließen, ein großes System, was lehren denn die anderen Religionen? Sie lehren fast alle, dass der Mensch unsterblich ist. Und die New Age-Religionen zusammen mit Katholizismus haben diese Lehre, dass der Mensch zu Gott werden kann. Und die haben alle die Lehre, dass der Mensch entscheiden kann, was richtig ist und was notwendig ist für das Allgemeingut. Catholic Herald, eine Moschee in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde zu Mary Mutter von Jesus umbenannt. Das ist ja faszinierend. Also sie nähern sich. Hier ist die Moschee und wenn man da oben in goldenen Buchstaben liest, dann steht da Mary, Mother of Jesus Mosque. Also Maria, Mutter Jesu, Moschee. Die Religionen nähern sich. Die Kontroverse hat ihren Sitz in der Christenheit, sagt dieses Zitat. Die sogenannte christliche Welt wird der Schauplatz großer und entscheidender Handlungen sein. Jetzt warum? Weil die christliche Welt beruht sich auf der Bibel, um die Position und die Vollmacht Christi zu verkündigen. Und wir haben ein System, das sagt, nein, die Vollmacht soll liegen bei dem System und nicht in der Bibel. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Also das Gesetz Gottes ist der Maßstab im Himmel, aber das Gesetz des Papsttums ist der Maßstab hier auf Erden. Also haben wir ein Problem. Jedes Volk wird betroffen sein, denn diese Lehren betreffen nicht nur das Christentum, sondern werden auch in anderen Religionen verbreitet. Und die Übergebung ihrer Macht und Herrschaft dem Tier, wenn wir dem System wieder die Macht geben, um Gesetze zu erzwingen, dann haben wir dem Tier wieder die Macht gegeben. Jetzt, welche Gesetze wollen sie denn eigentlich erzwingen? Dadurch wird die gleiche willkürliche, unterdrückende Macht gegen die religiöse Freiheit sichtbar, nämlich Gott nach der Weisung des Gewissens anzubeten. Man darf nicht beten, so wie Gott es möchte, ihn anbeten nach seinen Satzungen, sondern nach dem System. Also dem Evangelium wird jetzt von allen Seiten widerstanden. Noch nie war der Bund alles Boshaften stärker als in dieser Zeit. Böse Geister verbinden sich mit menschlichen Werkzeugen, um gegen die Gebote Gottes Krieg zu führen. Überlieferungen und Lügen werden über die Heilige Schrift, Vernunft und Wissenschaft, über die Offenbarung, menschliche Fähigkeiten, über die Lehren des Heiligen Geistes, Formeln und Zeremonien, über die Lebenskraft der göttlichen Gottseligkeit gestellt. Und das ist eine Tatsache in unserer heutigen Zeit. Schwere Sünden haben das Volk von Gott getrennt. Der Unglaube ist an der Tagesordnung. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Nicht Jesus Christus, sondern das System soll herrschen. Jetzt, wieso darf es nicht Christus sein? Weil wenn man alle Religionen unter einem Dach hat und die meisten Religionen haben nicht Christus in ihrem Zentrum, dann muss es irgendetwas anders sein. Ein natürliches System oder Kriterium, das auf alle zutrifft und nicht nur auf die Christen. Also Gottes Diener müssen ihre Stimme wie eine Trompete erheben und dem Volk seine Übertretungen zeigen. Die sanften Predigten, wie sie so oft gehalten werden, machen keinen bleibenden Eindruck. Den Menschen geht es nicht zu Herzen, weil sie die einfachen, schneidenden Wahrheiten des Wortes Gottes ihnen nicht gebracht werden. Wir brauchen das klare Wort. Viele, die dem Namen nach der Wahrheit glauben, würden, wenn sie ihre wahren Gefühle zum Ausdruck brachten, sagen, warum braucht man so deutlich zu reden? Sie könnten gerade so gut fragen, warum brauchte Johannes der Täufer zu den Pharisäern sagen, ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Warum musste er so deutlich reden? Er hat natürlich auch mit seinem Leben dafür bezahlt. Jetzt ist es faszinierend, dass diese Religionen alle befürchten, dass die Moralität in der Welt problematisch wird. Und hier ist ein jüdischer Autor, der droht, dass die Christen in Amerika in Gefahr sind. Und ich brauche nicht alles lesen, was er sagt, aber er schreibt ein Buch, die dunkle Agenda, Dark Agenda, The War to Destroy Christian America, dunkle Agenda, der Krieg, um das christliche Amerika zu zerstören. Und sein Argument ist, dass die Kirchen und Staatsväter der damaligen Zeit wollten nicht, dass Kirche und Staat getrennt sein sollten und dass die Rechten wieder die Macht zu sich nehmen sollten, um die moralischen Ideologien der Kirchen wieder als Gesetz darzustellen. In einem Exklusivinterview hat er gesagt, Viele Menschen denken, dass Christenverfolgung sich auf den Mittleren und Fernen Osten und Afrika beschränkt, weit weg von den USA. Aber dem ist nicht so, oder? Also dieser Kampf ist ständig am Gange und sogar die Juden wollen, dass wir wieder ein christliches USA sehen müssen. Nein, in den USA ist es sehr schlimm. Der Krieg gegen das Christentum ist ein Krieg der Linken, also der Demokratischen Partei, weil christliche Werte nicht mehr der Wunschvorstellung von sozialer Gerechtigkeit der Linken zusammenpassen. Also diese Ideologien kommen in Konflikt. Aber sie argumentieren, dass sie nicht im Sinne der Grundväter war. Und dann behauptet er, ja, sie sind im Sinne der Grundväter. Kirche und Staat muss sich zusammenschließen. Die amerikanische Bürgerrechtsunion bestätigen die Trennmauer zwischen Staat und Kirche auf den Kopf und machte sie zu einem Mottoaufkleber für Linke und Säkulare. Dieser Unterschied Kirche und Staat, der muss verschwinden. Also wie passt Präsident Donald Trump in dieses momentane Gefecht amerikanischer Christenheit? Ja, er glaubt, dieser Mann ist geschickt worden, um die Moralität wieder durch den Staat und die Kirche herzustellen. Wie sehen Sie die Demokratische Partei? Sie respektiert die Gleichheit nicht mehr. Es ist eine rassistische Partei. Weiße Männer und heterosexuelle Männer sind von vornherein schuldig. Farbige Frauen und Homos sind unschuldig. Also dieser Kampf in Amerika wird auch von Juden unterstützt. Also Muslime sind in dieser Allianz, die Juden sind in dieser religiösen Allianz zusammen mit dem Staat. Sie sagen, dass der Auslöser, um ihr Buch zu schreiben, die Intoleranz der Linken war. Können Sie das genauer erläutern? Bevor ich das Buch geschrieben und mich mit den ganzen Themen näher befasst hatte, dachte ich, Christen verfolgen ist irgendwie ein Thema für ein Kirchenbezug. Ich fing an, Mitleid für diese Gruppe zu haben, weil die Linken so intolerant sind. Es ist interessant, wie die Gedanken der Menschen in eine Richtung geführt werden. Die Linke will einen Einparteistaat haben, wo nur ihre Moralität gilt. Hier ist ein Video von Benjamin Netanyahu, der mit einer Christengruppe redet. Und er sagt, wir haben die gleichen Ziele.
Genau wie Sie schöpfe ich viel, enorm viel Kraft und Stärke aus der Tora, aus der Bibel. Das ist die Quelle, aus der wir trinken, der Stein, auf dem wir stehen. Und ich weiß, das ist erst der Anfang. Denn gerade jetzt findet eine dramatische Veränderung statt in der Beziehung zwischen Christen und Juden. Und jahrhundertelang war man in dieser Beziehung auf Unterschiede und unsere gequälte Vergangenheit fokussiert. Aber heute, dank Führungspersönlichkeiten wie Ihnen, sind Juden und Christen fokussiert auf eine gemeinsame Zukunft und die Werte, die wir gemeinsam haben.
Wir haben die gleiche Quelle, die Bibel. Das ist unsere moralische Richtlinie. Aber natürlich, Juden glauben nicht an Jesus Christus, Christen glauben an Jesus Christus. Aber die Moralwerte, die in der Welt geltend sind, sind die der Kirche und nicht die der Bibel. Pastor John Hagee: Die Säkularisierung Amerikas wird zu Kummer und Chaos führen. Wir müssen wieder zurück zum alten System. Staat und Kirche muss zusammenarbeiten. Passover Glory, Passover 2018. Was haben die Delegierten da alles zu sagen gehabt? Sie glauben in Amerika, dass Billy Graham verschied kürzlich und es war prophezeit, dass dann sein Auftrag einer riesigen Ernte an viele gehen würden. Das ist für mich sehr interessant. Der Name Methusaleh in der Bibel heißt, wenn er stirbt, wird es kommen, das Gericht. Und Methusaleh starb in dem Jahr der Sündflut. Also Enoch hatte prophezeit durch diesen Namen, den er Methusaleh gab, wenn er stirbt, wird es kommen. So, die Evangelikalen greifen jetzt diesen Gedanken auf und sagen, wenn Billy Graham verstorben ist, dann wird es kommen, diese Erweckung. Da sind auch noch ein paar andere, die genannt werden von den Predigern. Wir stehen an der Schwelle einer dritten großen Erweckung und Phoenix, Arizona ist Ground Zero. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so großen Paradigmawechsel gesehen, wie das, was jetzt in Amerika geschieht. Also Amerika wird vorbereitet für diese neue Welle. Jetzt ist die Zeit. Jetzt größere Herrlichkeit als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Gibt es diese Bewegungen um dieses neue System, dieses Bildnis des Papsttums herbeizubringen, wo Staat und Kirche wieder entscheiden, was richtig und was gut ist für die Menschheit? Du brauchst die neue, größere Herrlichkeit für alles, was dieses Jahr noch kommt. Also Stephen Powell hatte diese Vision einer großen Erweckung, wenn Billy Graham verstirbt. Und jetzt wird die Welt vorbereitet für diesen Mantel, den Billy Graham-Mantel, um die ganze Welt dazu zu führen. Ich bin bereit, eine doppelte Portion von Billy Grahams Salbung auf die Kirche zu geben, sagte Gott in dieser Vision zu dieser Person. Die größte Ernte, die die Welt jemals gesehen hat, ja, die Ernte aller Dinge. Charisma News in 2019 sagte, warum Tausende dieses Wochenende um den Mantel Billy Grahams ringen? Hier ist noch ein Zitat, das vielleicht wichtig ist. Es ist schon mehr wie 120 Jahre alt. Jene, die anfangen, aus einem persönlichen Verantwortungsgefühl heraus eine Botschaft zu verkündigen, die es zu ihrer besonderen Aufgabe gemacht, das niederzureißen, was Gott schon seit Jahren aufgebaut hat, tun trotz ihres Anspruchs von Gott gelehrt und geführt zu werden, nicht den Willen Gottes. Lasst es euch gesagt sein, dass diese Menschen auf der Seite des großen Verführers sind. Glaubt ihnen nicht. Zwei Systeme werden hier aufeinander prallen. Dieses weltliche System, welches die Moralität des Menschen als Maßstab hat, und ein System, das glaubt, dass die Bibel der Maßstab ist. Gibt es noch eine Stimme, die dieses System verurteilt? Hier ist ein Buch, das ist schon älter, es kam 1952 raus. Es wurde von der Siebentags-Adventistenkirche rausgebracht. Das heißt Principles of Life, Principle of Life from the Word of God, vom Worte Gottes. Und da wird deutlich gesagt, dass die katholische Kirche die Gesetze Gottes geändert hat, das vierte Gebot rausgeschnitten hat, das zweite Gebot rausgeschnitten hat, das zehnte Gebot aufgeteilt hat in zwei Gebote. Und dass ein göttliches System hat nicht den Staat und auch nicht die Strafe nötig, um sich zu schützen gegen Irrlehren. Und es muss auch eine deutliche Wahl geben zwischen wahre Glaubensgerechtigkeit und eigene Gerechtigkeit. Die römisch-katholische Kirche glaubt, dass der Mensch gerecht gemacht wird. Aber die Bibel redet von einer verliehenen Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi. Das Papsttum hat eine dreifache Tiara und in diesem Buch wird das ganz deutlich dargestellt. Sie sagen, dass diese Tiara Symbol der Macht und Autorität dieses Systems sei. Also quasi drei Kronen, das schließt den Himmel, die Erde und die Unterwelt ein. Also die ganze geistliche Welt sind sie stellvertretend und sagen, wie es lang geht. Und das zweite System, das lammähnlich anfing, das protestantische System, wird diesem ersten ein Bild schaffen und endgültig auch wie der Drache reden. Mit anderen Worten, die gleichen Lehren und die gleichen Eigenschaften. Und werden auch verfolgen, wenn man dem nicht tut, was sie vorschreiben. Also in diesem Buch wird auch ganz deutlich erklärt, was ist Babylon und was für Lehren sind da drin. Und hier wird zum Beispiel die Unfehlbarkeitslehre genannt oder die Messe, wo die Messe dargestellt wird als ein Opfer, obwohl Christus eins für allemal geopfert ist. Die Lehre der Beichte einem Menschen gegenüber. Naja, und alle die falschen Lehren, die in diesem System gegenwärtig sind, die Unsterblichkeit der Seele, dass der Mensch erhoben wird zu einer göttlichen Position und so weiter. Der Mensch ist von Natur aus unsterblich, sagt dieses babylonische System. Das ist eine Drachenlehre. Und es muss mit lauter Stimme verkündigt werden, diese Botschaft, dass Gottes Wahrheit zentral sein muss. Die Bibel und Prophezeiung gehören zusammen. Und die Bibel hat prophezeit, dass diese Dinge geschehen werden. Es gibt sogar eine genaue Prophezeiung von, wann diese Eigenschaften entstehen werden, wann Jesus kommen würde, wie die Königreiche aufeinander folgen. Und es wird zu einem Entschluss kommen zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. Das Papsttum behauptet, dass das Mahlzeichen ihrer Macht liegt darin, dass sie das Gesetz Gottes geändert hat und dass sie den Tag der Anbetung verlegt hat von dem Sabbat bis auf den Sonntag. Also irgendwann muss da ein Entschluss kommen. Der Sonntag oder der Sabbat? In welche Richtung? Das Papsttum sagt Sonntag. Die Bibel sagt Sabbat. Also Sonntag beruht sich auf Menschensatzungen. Der siebte Tag beruft sich auf göttliche Satzungen. Und hier wird gezeigt, dass das Problem schon bei Kain und Abel gegenwärtig war. Abel hat sich berufen auf göttliche Satzungen. Kain hat gesagt, nein, meine Werke sind gut genug, ich bringe sie als Opfer. Und dieses System existiert bis heute. Es gibt ja die Glaubensgemeinschaften, die sagen, das Gesetz ist entfernt. Es gibt kein Gesetz mehr. Also wir stehen unter der Gerechtigkeit und Verhalten ist nicht sehr wichtig. Aber die Bibel sagt, wir sollten das alte Verhalten hinter uns lassen. Das Pferd muss losgemacht werden von der Kutsche und Gehorsamkeit sollte der Maßstab sein. Nicht ein mächtiges System von Gebäuden ist notwendigerweise der Maßstab für göttliche Moralität. Hier ist ein Zitat, das sagt, auf das Papsttum trifft zu, was die Prophetie von dem Abfall, der da kommen sollte, im Thessaloniker, in den letzten Tagen vorhergesagt hat. Es gehört zu einem diplomatischen Geschick, immer gerade den Charakter anzunehmen, der seinen Absichten am besten dient. Es verändert sich äußerlich wie ein Chamäleon, verbirgt aber darunter das unveränderliche Gift der Schlange. Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten, erklärte die römisch-katholische Kirche. soll diese Macht, deren Geschichte während eines Jahrtausends mit dem Blut der Heiligen geschrieben wurde, nun zur Gemeinde Christi gerechnet werden? Römische katholische Kirche glaubt nicht, dass Christi Blut für uns ausgegossen wurde. Er ist gestorben, aber nicht für uns, wie gesagt. Also können zwei Systeme, die glauben, dass wir unsere Gerechtigkeit verliehen bekommen durch das Blut Christi und sein Tod, oder ein System, das sagt, nein, durch unsere Werke können die zusammenarbeiten. Die Kirche, die das Wort Gottes hochhält, ist unversöhnbar von Rom getrennt. Zwei Systeme mit zwei verschiedenen Heilslehren können sich nicht zusammenschließen. Es ist unmöglich und Rom ändert sich nicht. Die gemeinsame Gerechtigkeitslehre, welche Rom und die Protestanten unterschrieben haben, sind, wenn man es sorgfältig liest, nicht die Lehren der Bibel, sondern eher die Lehre der römischen katholischen Kirche. Die Kirche hat sich nicht geändert, der Protestantismus hat sich geändert. Und der Protestantismus und die katholische Kirche wird sich zusammenschließen, so sagt die Bibel in diesem babylonischen Bund. Es ist eine sich abkehrende Kirche, die den Abstand zwischen sich und dem Papsttum verringert. Und die Protestanten fangen an, auf diese Religion mit so viel Wohlwollen zu blicken, mit der sie sich schließlich der Protestantismus vereinigen wird. Sie werden zusammenkommen. Rom ändert sich nicht. Der Protestantismus hat sich geändert. Es ist interessant, dass Robert Schuller, der 33 Grad Freimaurer, der ja verstorben ist, sein riesen Crystal Palace ist heute eine katholische Kirche. Die wurde gekauft für über 60 Millionen und renoviert für 72 Millionen Dollar und ist heute römisch-katholisch. Auch interessant, dass in dem Altar von dieser Kathedrale eine Relike gegenwärtig ist von Papst Johannes Paulus II. Also schließen sich die Protestanten und die Katholiken wieder zusammen? Ist das wirklich ein Geschehen, das jetzt in der Welt geschieht? Erstens wurde es durch die Ökumene gefördert und heute sind wir so weit, dass sie eins werden. Jetzt einige Personen sind recht bekannte Evangelisten in der Welt und auch sehr tätig in diesem Vereinigungsprozess. Der Evangelikal Todd White und Lou Engel, der The Call organisiert hat und jetzt dabei ist, um The Send zu organisieren, das Senden, wo der Mantel Billy Grahams runterkommt, vereinigen den Katholizismus mit dem Protestantismus. Und dann haben wir in Afrika den Evangelist Angus Buchan und der sagt auch, die Gebote werden wieder Teil werden von den Satzungen der Nationen. Und dieses Video, das wir hier sehen werden, ist sehr einleuchtend, sehr. An erster Stelle verbeugen sich die charismatischen Katholiken vor Lou Engels und der ist natürlich Protestant. Und dann der Protestant verbeugt sich und küsst die Füße des Katholizismus. Todd White sagt, die katholische Kirche und die protestantische Kirche vereinigen sich. Und dann reden sie über diese Bewegung, diese Mega-Erneuerung des Geistes in Amerika, wo der Mantel von Billy Graham runterkommen wird und wo endgültig the send oder das Senden von Evangelisten in die ganze Welt geschehen wird und die ganze Menschheit zu dieser Einheitsbewegung geführt wird. Also schauen wir mal diese Bewegungen an, die sind faszinierend.
Ich glaube, dass die katholische Kirche und die christliche Kirche jetzt zusammenkommen. Vater, ich danke dir im Namen Jesu für die mächtige Taufe der katholischen Kirche. Heiliger Geist, mehr Feuer im Namen Jesu. Feuer vom Himmel im Namen Jesu. Wir sind eine katholische Delegation und ich komme aus Italien. Und ich bringe euch Grüße von 150 Millionen charismatischen Katholiken. Als Katholiken wollen wir eure Füße küssen und euch jetzt und hier mit dieser Geste ehren. Erhebt euch, Katholiken auf der ganzen Welt. 1 Milliarde katholische Seelen, kommt in Gottes Königreich. Die Stunde ist gekommen, die Ketten sind zerbrochen. Das Licht des Herrn komme über jeden einzelnen Katholiken in der Welt, damit sie die Taufe mit dem Heiligen Geist sehen und eine Belebung wie nie zuvor in der katholischen Kirche stattfindet. Weil ihr den Geist der Entzweiung zerbrecht, bereitet ihr eine große Erweckung vor. Die Liebe Jesu ist hier und die Zeit ist jetzt und hier für die größte je dagewesene Missionsbewegung, damit alle Menschen auf der ganzen Welt davon erreicht werden. Lasst uns zählen. 1, 2, 3.
In 2011 fand eine große, aufschlussreichende Veränderung statt. In meinem Wohnzimmer liefen diese wilden Männer herum und sie fingen an, weiß zu sagen, dass eine Veränderung bei The Call stattfinden würde. Und dass es nicht nur Fasten und Beten sein würde, sondern die Verkündigung des Evangeliums, Zeichen und Wunder und Stadien werden gefüllt und Billy Grahams Mantel kommt auf die Nation. Und dann sagten sie, The Call führe zur Sendung. Und dann traf es mich wie ein Blitz. Vielleicht ist The Call ein Vorläufer für eine neue aufkommende Jesusbewegung. Es könnte ein Schock sein und ich wusste, dass es eine Zeitspanne hat. Schaut auf Zeit und Ort, wenn Billy Graham stirbt. Und in diesem Moment kommt eine massive Veränderung. Und es wird nicht Johannes der Täufer sein, sondern Jesus. Der Evangelist wird Stadien in Amerika füllen. Von diesem Moment an explodierte ein Traum in meinem Geist. Wenn ich Stadien sah, gefüllt mit jungen Menschen bei Fasten und Beten, warum sollte ich nicht glauben, dass ich Stadien sehen würde, die gefüllt sind mit wuchtiger Evangelisation, mit Zeichen und Wundern, Wundertaten und Hunderttausenden von Menschen, die gerettet würden? In Amerika! Wenn ich schon sah, wie das Erste sich erfüllte, warum sollte ich nicht an die Erfüllung des Zweiten glauben?
Wir sehen diese Momente in der Geschichte, wo die Macht Gottes anwesend ist, um etwas Außergewöhnliches zu tun. Es gibt eine Gelegenheit, eine offene Tür. Und wenn es geschieht, dass diese Generation durch diese offene Tür geht, im Glauben und handelnd, dann können wir buchstäblich sehen, wie die Geschichte verändert wird.
Wir glauben heute, dass sich etwas verändern wird und weltweit, wie ich glaube, ein Übergang in die größte Jesusbewegung auslösen wird, die die Welt jemals gesehen hat.
Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Nur ein Gebet. Ich werde beten, dass Gott euren Glauben heute Abend mehrt. Dass ihr an euer Wunder glaubt. Und den Pastoren hier möchte ich heute Abend sagen, ihr müsst gleich in der ersten Reihe stehen. Nicht hinter eurer Herde, sondern eurer Herde voran. In Israel führen wir die Schafe und jagen die Schafe nicht. Da gibt es kranke Menschen hier heute Abend. Der Arzt hat gesagt, es gibt nichts mehr, was wir für sie tun können. Nur Gott. Aber Gott, nur Gott. Die größte Erweckung, die die Welt je gesehen hat, fängt bald an. Die größte Erweckung, die die Welt je gesehen hat. 6 Wochen. 6 Wochen. Eine Nation kann in einem Augenblick geboren werden. Es gibt kein Land auf der Erde, das jemals ein Gebetstreffen wie dieses gesehen hat. Wir werden gleich für unseren Präsidenten, seine Exzellenz Cyril Ramaphosa, beten. Aber ich habe ein Wort für Sie, Sir, und ich kenne Sie. Wir haben einen Nachmittag miteinander verbracht. Es tut mir so leid, dass Sie es heute hierher nicht geschafft haben. Ich hätte so gern hier auf dem Podium für Sie vor all diesen Menschen gebetet. Komme, was wolle! Wir werden die 10 Gebote in diesem Land einführen! Wir sollen nicht stehlen! Wir sollen nicht morden! Wir sollen keine Lügen erzählen! Und wir sollen keinen anderen Gott haben! Außer den Errettergott von Abraham, Isaac und Jakob.
In dieser Einheit, die hier entsteht, wo steht der Katholizismus? Ist er dem Protestantismus gleich oder glaubt er, er hat noch immer die Autorität? Wir können ja die Katholiken fragen, wie sehen sie die Autorität des Papstes? Hier ist ein katholisches Zitat in Catholic Answers. In anderen Catholic Answers Schriften haben wir gezeigt, dass die Kirchenväter anerkannt haben, dass Jesus Petrus zum Felsen machte, auf dem er seine Kirche bauen wollte. Das gab Petrus eine besondere Vorrangsstellung, sodass Petrus nach Rom ging und dort Nachfolger hinterließ. In diesem Traktat werden wir zeigen, dass sie auch verstanden, dass die Nachfolger von Petrus, dessen besondere Autorität oder Primat teilhaftig wurden. Auf vielfältige Weise bestätigen die Väter die Tatsache, dass die Kirche von Rom die zentrale Kirche mit der höchsten Autorität war. Sie bestätigen die Abhängigkeit der Kirche von Rom in Bezug auf Rat, Schlichtung bei Streitfragen und Führung bei Lehrfragen. Sie bemerken, so wie es Ignatia von Antiochia tut, dass Rom den Ratsvorsitz unter den anderen Kirchen innehat. Wie es Irenaeus erklärt, wegen ihrer höheren Herkunft müssen alle Kirchen einer Meinung mit Rom sein. Rom hat sich nicht geändert. Dieses Zitat kommt nicht aus dem Mittelalter. Das stammt von 2018. Hier ist eine Voraussagung in diesem Zitat. Gottes Wort warnt vor der herannahenden Gefahr. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, wird die protestantische Welt überrascht erkennen, welche Absichten Rom wirklich verfolgt. Aber dann ist es zu spät, um diesen Schlingen zu entkommen. Wir sind in einer Situation, wo das, was die Bibel vorhersagt, geschehen wird. 1. Timotheus 4, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, Doktrine. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Also die Lehre ist wichtig. Die katholische Kirche sagt ganz eindeutig, legt die Lehre beiseite, damit wir Einheit haben. Aber die Bibel sagt, nein, bleibe bei der Lehre. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Ich glaube, dass wir im Endstreit stehen. Und was genau sind die Ziele Roms? Und welche moralische Bewegung wollen sie am Gange setzen? Und wie wollen sie wirken, dass ihre Macht wieder verkapselt wird in den neuen Gesetzen, die auf die Welt zukommen? Das werden wir in dem nächsten Teil besprechen. Und dann werden wir sehen, was die Ziele Roms wirklich sind. Amen.